bin Rahel das erste Mal vor 2 Jahren auf der ASI-Tagung in Romanshorn begegnet. Ich glaube, der ein oder andere war auch mit dabei. Und Rahel hat mich damals schon begeistert, so jung sie ist, das können wir ja nicht mehr von uns allen anderen hier sagen, nicht von allen, der ein oder andere hat noch die Grenze nicht überschritten, die unter 25-Jährigen. Ich habe mich damals riesig gefreut über eine junge Frau, die alles aufgegeben hat, um, glaube ich, noch viel mehr zu gewinnen. In diesen 2 Jahren habe ich viel gehört von Rahel, aber wenig gesehen.
Ja, nicht nur du.
Rahel ist weltweit unterwegs, ja, ich darf wirklich sagen weltweit, in der Sache Gottes. Ja, es ist fast so, als wäre sie ein spezieller Agent Gottes. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir Rahel hier haben auf dieser Jahrestagung. Ja, vielleicht fragt euch, was macht sie denn eigentlich? Zum einen ist sie wirklich ganz eng verbunden mit Europe for Jesus. Und ich glaube, du wirst uns auch noch ein bisschen mehr über dich erzählen.
Ja, sicher.
Zuletzt, das war so der letzte Milestone, den ich noch gehört hatte, nicht weit weg von hier, so über der Grenze. Irgendwann gehört das Gebiet auch noch zur Schweiz, nämlich im Allgäu, an der Jusia-Missionsschule. Ja. Und dort hatte sie die Schulleitung inne. Ihr seht, könnt schon vermuten, dass da viel Praxis dahinter steht. Und sie hat auch einen ganz besonderen Weg, Menschen zu erreichen. Ich kann euch schon heute sagen, wer heute Abend nicht genug bekommt von Rahel, zum Ersten ist sie sowieso die ganze Tagung bei uns, aber am Sonntag wird sie einen Workshop geben und der geht uns, glaube ich, alle an. Es ist schwierig am Sonntag, ich weiß es. Es sind 3 verschiedene Workshops, es sind 3 verschiedene tolle Sprecher, aber das ist genau unser Konzept. Wir wollen Menschen zur Entscheidung führen und auf dem Weg zur Entscheidung müssen wir uns auch mal entscheiden. Deswegen bildet eure Meinung, zu welchem Workshop ihr am Sonntag gehen werdet. Rahel wird einen Workshop geben, wie wir in ganz kleinen Bibelstudiengruppen die Botschaft mit anderen teilen können, die Adventbotschaft, unsere spezielle Adventbotschaft weitergeben können. Jetzt darf ich an Rahel übergeben.
Dankeschön. Ich möchte mich bedanken für den ganz lieben Willkommensgruß. Ich möchte mich sehr bedanken für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir sind eine kleine, gemütliche Gruppe. Und ich möchte mit euch eigentlich nur das teilen, was ich erlebt habe. Denn das war sehr turbulent in den letzten Jahren. Und es war fast so turbulent, dass es zu turbulent war. Ich hatte im letzten Jahr so viel zu tun, dass ich gesagt habe, lieber Gott, ich glaube, ich brauche eine Pause. Und wie das so ist, Gott weiß, was wir brauchen. Und ich hatte eine kurze Pause, aber es scheint so, dass die Pause schon wieder vorbei ist. Und es scheint schon wieder voll loszugehen. Ich möchte, bevor ich beginne, das ist eine gute Gewohnheit von mir, möchte ich gerne beten. Ich werde dazu hier vorne niederknien und ihr könnt einfach sitzen bleiben und mit mir die Augen schließen. Guter Vater im Himmel, wir sind heute Abend hierher gekommen, weil wir einen Hunger haben, dich zu sehen. Es ist dein Sabbat, es ist dein Ruhetag und wir wissen, Vater, dass du an diesem Tag ganz besonders Gemeinschaft haben möchtest mit uns. Deshalb möchte ich dich von Herzen bitten, dass dein Wort heute Abend kräftig ist. Vater, und dass es um die Botschaft geht und nicht um den Botschafter. Ich möchte dich bitten um deinen Heiligen Geist in besonderer Art und Weise, so wie du es verheißen hast, und dass dein Wort uns heute mitten ins Herz trifft. Vater, sei mit all denen, die noch auf der Reise sind, dass du sie gut herbringst. Und schenk du uns heute und den ganzen Sabbat über deinen besonderen Sabbatsegen, dass du zu uns sprichst, dass du uns Überzeugung schenkst und dass du uns hilfst, diese Überzeugung auch in die Tat umzusetzen. Dafür danke ich dir in deinem Namen. Amen. Es war an einem Abend, der Saal war voller Menschen. Es war nicht ein Saal, wie wir ihn hier haben. Es war nur ein Dach und so ein Steinboden. Und mitten in den ganzen Leuten, da saß sie. Ich weiß noch genau wo. Auf der rechten Seite, fast die letzte Reihe. Da saß sie, schaute mich an, müde, gestresst, kaputt, so richtig ausgezerrt, mit einem traurigen Blick. Und nicht nur sie saß da, sondern neben ihr, wie die Orgel pfeifen, 3 Mädchen. Und sie hörten gespannt zu. Ich fragte mich schon während der Predigt, was haben sie bloß für einen Hintergrund? Sie machten so einen angespannten Eindruck, so einen Eindruck, als ob sie eine ganz besondere Geschichte mit sich trugen. Und nach der Predigt kam sie gleich zu mir. Und sie sagte, weißt du, was mir passiert ist? Eines meiner Kinder wurde ermordet. Mein Mann sitzt im Gefängnis. Delikt, Mord. Sagt sie, jetzt habe ich 3 Töchter. Die 3, die mir noch geblieben sind. Zwischen 6 und 12 Jahren. Und diese 3 Kinder versuche ich irgendwie nur durchzukriegen. Und glaub mir mal, ja, das ist nicht leicht. Ich konnte kaum ermessen, was diese Frau mir da sagte. Ich glaube, keiner von uns kann das, wenn wir das nicht selber erlebt haben. Und dann sagte sie, weißt du, jeden Tag aufs Neue kämpfe ich dafür, dass ich überleben kann. Sie hatte kaum das Notwendigste zum Leben und das zerriss mir so innerlich das Herz. Und ich dachte mir, lieber Gott, du wirst einen Grund haben, warum du diese Frau herschickst, mit ihren 3 Kindern. Und plötzlich fingen ihre Augen an zu leuchten. Wir alle kennen das. Und sie fing an, von Jesus zu erzählen und sie sagte, weißt du, aber trotz dieser Situation, in der ich stecke, bin ich gekommen, weil ich Jesus vertrauen möchte. Weil ich glaube, dass er es gut mit mir meint. Ich ziehe den Hut vor dieser Frau, die wirklich nicht wusste, was der morgige Tag bringt. Und so kam sie, Abend für Abend. Und jeden Abend war sie müde und geschafft vom Tag. Und sie sagt, ich arbeite hart. Mit der Arbeit, die ich tue, versuche ich so gerade das Schulgeld zu verdienen für 3 Kinder, plus noch irgendwie eine Handvoll Getreide zu haben, um zu überleben. Ich glaube, wir können uns kaum vorstellen, was diese Frau durchmachte. Ich saß da im Hotel und ich wusste von dieser Frau, die jeden Abend kam, und mir wurde schon ganz anders. Irgendwann konnte ich gar nicht mehr stillsitzen und ich dachte mir, meine Güte, wir sitzen hier im Reichtum. In ihren Augen bin ich doch Millionär. Das ist doch für sie gar nicht greifbar. Und sie sitzt da und weiß nicht, wie sie ihre Kinder finanzieren soll und wie sie überhaupt etwas zu essen auf den Tisch bekam. Also rief ich kurzerhand eine Freundin an und sagte, du, das halte ich gar nicht aus. Da müssen wir doch was tun. Wir fuhren in die Stadt. Erst zum Obst- und Gemüsemarkt, dann zum Supermarkt, gerade in das Einkaufszentrum und wir kauften ein. Obst, Gemüse, Brot, Getreide, was man halt so braucht zum Leben und zum Überleben. Zahnpasta, Seife, ein paar Malstifte für die Kids, Papier. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, das war für 4 Personen nicht gerade wenig. Und wir wollten ihnen ja ein bisschen die Vorräte auffüllen. Und jetzt fiel mir ein, ach du liebe Güte, ich weiß ja gar nicht, wo sie wohnt. Aber auch das ließ sich lösen, man kann sich ja durchfragen. Und so fragten wir uns durch und es dämmerte schon, es war mittlerweile schon ja früher Abend und wir fanden ihr, ich möchte mal sagen, zu Hause, eine kleine Hütte aus Materialien, die wir wahrscheinlich nie zum Bauen eines Hauses verwenden würden. Und ich klopfte so an die Tür, das war auch nicht richtig eine Tür, aber ich versuchte zumindest zu klopfen und aufmachte eines der Mädchen, die Kleine. Und wisst ihr, was sie in der Hand hatte? So eine Öllampe. Damit leuchtete sie mir so geradewegs ins Gesicht, als wollte sie sagen, wer bist du? Und ich sag, ich bin's, Rahel. Und sie war, oh, Rahel, du bist? Ich sag, ja, schon. Und dann war sie so ein bisschen zaghaft und warf mich herein, machte also die Tür auf. Und was ich da fand, war ein Haus. Es war nett. Kein Bett war da, kein Schrank, keine Küche. Ein Deckenlager, ein paar Töpfe, ein paar Berge mit irgendwelchen Sachen. Aber es war nett. Es war irgendwie gemütlich. Und ich glaube, diese Familie machte es gemütlich. Ihre Mutter war gar nicht da, die 3 Mädchen alleine zu Hause. Und dann sagte ich kurzerhand, ja wisst ihr, ich habe da was eingekauft für euch. Ich dachte, ihr bräuchtet das vielleicht. Und die 3 Mädchen guckten sich an und sagten, eingekauft? Hä? Und ich sage, ja wartet mal. Mit 2 Helfern zusammen fingen wir an, diese vielen Tüten in das Haus zu tragen. Ihr könnt euch vorstellen, ein kleines Haus, das waren ganz wenige Meter, die ihnen nur zur Verfügung standen. Und als alle von diesen Taschen und Tüten da drin waren im Haus, war das Haus fast voll. Und jetzt ist es ja so, wenn man einkaufen geht, sind diese Tüten und Taschen, die sind nicht oben zu. Man sieht ja normalerweise, was drin ist. Jetzt stellt euch vor, diese drei Kinder sahen diesen ganzen Taschenberg in ihrem Wohnzimmer. Und sie standen so alle nebeneinander und flüsterten sich immer zu. Siehst du das? Guck mal da. Das habe ich noch nie gegessen. Und ich habe mich so erschrocken und dachte mir, hoppla, dieses Obst haben sie noch nie gegessen? Das ist so, wie wenn wir hier ein 12-jähriges Kind hätten, was noch nie einen Apfel gegessen hat. Und da verstand ich, wie groß ihre Armut war. Und ich glaube, ich habe noch nie so gerne geschenkt. Diese strahlenden Kinderaugen, das verändert etwas im eigenen Herz. Kurzerhand sind wir dann wieder gefahren, es war schon spät. Auf dem Weg zurück ins Hotel sah ich die Mutter am Straßenrand auch laufen mit ihrem Einkauf. Ich sagte zu meiner Freundin, die das Auto fuhr, stopp, bleib mal gleich stehen, raus aus dem Auto, gerade über die Straße gelaufen, ihr hinterhergerufen, dass sie stehen bleiben soll, denn sie hatte mich nicht gesehen. Sie blieb stehen, drehte sich herum und ich sagte zu ihr, du, ich wollte dir nur sagen, ich war gerade bei dir zu Hause. Und sie sagt, was? Du warst bei mir zu Hause? Ich sag, ja. Sagt sie, ja und? Ja, ich sag, ich habe dir was gebracht, ich habe gedacht, du könntest es brauchen. Ich war einkaufen. Wisst ihr, wie beschämt diese Frau dastand? Ihren Einkauf in der Hand, eine Handvoll Getreide, diese kleine Tüte, die sie fast versteckte und diese Tränen, die ihr das Gesicht runterliefen. Praktische Evangelisation. Es kann so einfach sein. Sie sagte, Rahel, du hast keine Ahnung, was du für uns tust. Du hast überhaupt keine Vorstellung. Was du hier für uns tust, du bringst uns Jesus, ganz praktisch. Und mir wurde selber so richtig warm ums Herz. Ich bin gefahren, mich verabschiedet und sie kam jeden Abend in die Vorträge, jeden Abend mit ihren Kindern. Und jeden Abend strahlten diese Augen, als sie von Jesus hörten. Und dann kam der Sabbat, das Thema Sabbat. Und sie wusste vom Sabbat schon vorher. Und nach dem Vortrag kam sie zu mir und sagte, Rahel, hast du eine Vorstellung? Hast du eine Vorstellung, was das für mich in der Praxis bedeutet? Wenn ich den Sabbat nicht arbeiten gehe, was passiert dann? Dann habe ich nicht genug Schulgeld und dann habe ich nichts zu essen für mich und meine drei Kinder. Und sie schaute mich so mit Riesenaugen an, riesengroße dunkelbraune Augen, als wollte sie sagen, ja und jetzt, was mache ich jetzt? Und ich habe zu ihr gesagt, ja, schau, ich kann dir die Entscheidung nicht abnehmen, aber was ist es, was Gott dir gezeigt hat heute Abend? Und sie sagte, weißt du, ich sollte ihm vertrauen. Sagt sie, weißt du, wie mein Chef ist? Er ist ein Tyrann. Er schreit und brüllt in einer Tour. Und er hat schon mal gesagt, wenn du es wagst, nicht einen Tag zur Arbeit zu kommen, vergiss es, kannst du gleich zu Hause bleiben. Da steht diese Frau vor mir und sagt, nichtsdestotrotz, ich will Jesus vertrauen. Ich glaube, von diesem Glauben können wir viel lernen. Das ist Glaube in der Tat. Und wir beteten zusammen und am nächsten Sabbat saß diese Frau mit ihren drei Kindern, gebügelt und gestriegelt in der Gemeinde mit einem strahlenden Gesicht, wie ich es selten gesehen habe. Und sie sagt zu mir, ich habe so einen Frieden, ich bin mir so sicher, dass Gott etwas tun wird. Wir beteten, wir ermutigten sie. Es kam der Sonntag, sie ging zur Arbeit und am Sonntagabend, sagt sie, stell dir vor. Mein Chef, wie ein Lamm. Der sagte gar nichts, der sagt, ach ja, dann kommst du wohl jetzt jeden Samstag nicht. Ach, macht ja auch nichts, ist ja auch in Ordnung. Sagt sie, da war überhaupt kein Wort. Der hat sich gar nicht aufgeregt. Sagt sie zu mir, das ist ein Wunder. Ja, diese Wunder tut Gott, wenn wir ihm vertrauen. Und diese Erfahrung hat die Frau gemacht und einige Wochen später wurde sie getauft. Die Geschichte ist da nicht zu Ende. 1,5 Jahre später mache ich meinen Briefkasten auf und finde eine Karte. Und auf dieser Karte steht, Rahel, du hast uns ein Stück Himmel gebracht mit dem, was du für uns getan hast. Du kannst nicht verstehen, was uns das bedeutet hat. Du hast uns praktisch Jesus gebracht. Für uns war das ein Stück Himmel auf Erden. Du warst wie ein Engel für uns. 1,5 Jahre später, mir lief das richtig kalt den Rücken runter. Und erst da wurde mir bewusst, mit dem Wenigen, was ich gegeben habe, habe ich ihr doch alles gegeben. Alles, was sie brauchte. Das ist es doch, was praktisch Evangelisation ausmacht. Praktisch und persönlich. Das ist es doch, worum es geht. Das ist doch das, was wir tun sollten. Und vielleicht sagt sich der eine oder andere jetzt, hört sich an wie ein Missionsbericht. Mission Spotlight, Sabbatmorgen, aus der dritten Welt, schön was erzählt. Aber hallo, wir leben hier in der postmodernen Welt. Das ist hier alles nicht so einfach. Ist das nicht das, was wir manchmal geneigt sind zu denken? Ist es bei uns nicht so einfach? Das wäre ja dramatisch, da müssten wir alle unsere Koffer packen, müssten gerade in die dritte Welt, weil hier geht sowieso nichts voran. Ist es vielleicht hier genauso leicht wie in anderen Ländern, wenn wir nur wissen wie? Wenn wir nur die Bedeutung kennen von praktischer und persönlicher Evangelisation? Ich habe mir erlaubt, mal ins Wörterbuch zu schauen. Unter dem Wort praktisch. Und das ist ganz interessant, was da steht. Und zwar finden wir unter dem Wort praktisch so etwas wie gut. Das Gegenteil von unpraktisch. Schöne Beschreibung. Praktisch bedeutet realitätsbezogen, realitätsnah. Es bedeutet die Praxis leben. Realitätsnah. Und persönlich? Bei persönlich steht da, persönlich kommt von Person. Ja, das macht Sinn. In der Umgangssprache sagen wir anstatt Person eher Mensch. Also sprechen wir von menschlich. Wir sprechen von menschlich und wir sprechen von realitätsbezogen. Und Evangelisation? Haben wir uns schon mal Gedanken darüber gemacht, was Evangelisation eigentlich bedeutet? Ich möchte es mal so formulieren, auch wenn wir das eingeben im Internet, seitenlang. Und es steht sogar was über die Adventisten. Und da findet man die Ausbreitung der Siegesbotschaft von Jesus Christus, Ausbreitung, und die Einladung zu einer persönlichen Glaubensentscheidung. Ist das nicht interessant? Und anstatt jetzt nur zu sagen, praktische und persönliche Evangelisation, könnten wir das auch anders nennen. Wir könnten auch sagen, realitätsbezogene, menschliche Ausbreitung des Evangeliums, verbunden mit der Einladung zu einer persönlichen Glaubensentscheidung. Menschlich, realitätsbezogen, eine Ausbreitung und eine Einladung. Und könnte es vielleicht sein, dass andere Länder, die vielleicht in der dritten Welt, die so weit weg sind von uns, das besser verstanden haben als wir hier? Denkt einmal drüber nach. Es ist die Beobachtung, die ich gemacht habe in den letzten Jahren. Sie scheinen das irgendwie besser verstanden zu haben. Aber sind wir mal ganz ehrlich, es hört sich ja gut an. Es hört sich auch leicht an, oder? Reden können wir gut. Kommt mir immer so vor. Wir sagen können wir viel, aber tun, das ist eine andere Sache. Es hört sich so leicht an und doch so schwer. Und ich frage mich, warum fällt uns menschliche und realitätsbezogene Evangelisation, warum fällt uns das so schwer? Kann es sein, dass wir entweder nie gelernt haben, so zu arbeiten, wie Jesus das gemacht hat, oder dass wir es gar verlernt haben, was noch viel schlimmer wäre? Wenn wir Jesus beobachten, in der Zeit, in der er auf der Erde war, in den Evangelien, wenn wir da lesen, dann können wir sicherlich eines erkennen. Er war der Meister Seelengewinner. Er hat gerade zu den Menschen gesprochen, in ihre Welt hinein. Und das machte so Sinn für die Menschen. Es war so relevant, es war so begeisternd, es war so mitreißend, ja, es war so menschlich. Es war so kinderleicht. Und nicht nur das, sondern es traf mitten ins Herz. Interessant, dass Ellen White immer wieder sagt, es hängt nicht so sehr von eurem Wissen ab und nicht so sehr von euren Kenntnissen, aber wohl davon, ob ihr in der Lage seid, das menschliche Herz zu erreichen. Das ist es, worauf es wirklich ankommt. Und das ist genau das, was Jesus getan hat. Er hat das Menschenherz gekannt und er hat es erreicht. Und es hat die Menschen mitten ins Herz getroffen. Ist es vielleicht das, was uns fehlt? Ich weiß, wenn ich Studenten habe auf der Missionsschule und da sitzen sie alle vor mir und haben so einen Eifer und sagen, und jetzt werden wir lernen, wie wir Mission machen. Jetzt Strategie, Plan aus der Tasche, zack, zack, so machen wir das. Und wisst ihr, was ich ihnen immer sage? Ich sage ihnen immer, wir gehen jetzt ein ganzes Konzept durch, so viele Seiten und ihr könnt alles vergessen. Und sie schauen mich an wie die Autos und ich sage ihnen, ihr könnt alles vergessen. Einen Satz dürft ihr nicht vergessen. Das Herz des Menschen gilt es zu erreichen. Und wenn ihr alles vergesst, vergesst niemals diesen Satz: Erreiche das Herz. Das ist Evangelium. Das ist das, was Jesus mit uns getan hat. Er hat unser Herz erreicht. Und das ist unsere Aufgabe. Und kann es vielleicht sein, dass wir vor lauter Methoden und vor lauter Plänen und vor lauter Papieren, die ja grundsätzlich nicht schlecht sind, das will ich ja damit gar nicht sagen, dass wir vor lauter dieser Dinge völlig vergessen haben, dass es um den Mensch geht und dass es um sein Herz geht und dass Jesus gerungen hat um das Menschenherz, um unser Herz und dass wir jetzt als die Stellvertreter Jesu hier auf dieser Erde sind, mit der Aufgabe, genau wie Jesus das getan hat, das Herz zu erreichen. Wie dankbar bin ich, dass neben den Erfahrungen, die wir machen dürfen, wir eine Fülle von Erfahrungen bekommen haben, damit wir verstehen und damit wir lernen, wie einfach es doch ist, Evangelisation zu machen. Kinderleicht. Wir sagen, wir befinden uns auf dem Marktplatz des Lebens, gerade da, wo das Leben pulsiert. Gerade da, wo die Menschen sind, alle Schichten. Ich gehe so gerne auf den Markt und jedes Mal, was finde ich dort? Alle Schichten von Menschen, alle sind vertreten. Jesus hat uns in seinem Wort gezeigt, wie das jetzt geht. Und es gibt ein herrliches Beispiel, völlig aus dem Leben gegriffen, von zwei Männern, die genau das in die Tat umgesetzt haben, was Jesus uns gesagt hat, was wir tun sollen. Sie hatten A, das Wissen, und B, hatten sie die Erfahrung. Das Evangelium war ihre persönliche Erfahrung. Das war in ihrem Herz. Und diese Kombination machte es so stark, so machtvoll und so wertvoll für die anderen Menschen. Wir alle kennen die Bibel. Wir wissen um die Begebenheit in der Apostelgeschichte über die Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir alle wissen um diese eine Predigt, wo dieser Mann sagte, lasst mich freimütig von diesem Jesus sprechen. Und was war die Folge? Schlagt einmal auf mit mir, Apostelgeschichte Kapitel 2 und da den Vers 37. Apostelgeschichte 2, den Vers 37, da finden wir die Folge von dem freimütigen Reden. Von dem, was da den Menschen gepredigt wurde, nämlich Jesus. Da heißt es in Vers 37, Apostelgeschichte 2, es drang ihnen aber durchs Herz. Und nicht nur das. Die Botschaft, die Worte, trafen sie mitten ins Herz. Und was war die Folge? Sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Freimütig reden von Jesus. Puh, mitten ins Herz. Sind wir mal ehrlich? Wann ist uns das letzte Mal passiert? So gerade in unserem Alltag. Wir haben einem Menschen von Jesus erzählt, ganz frei. Und es drang ihm ins Herz und er ist gekommen und hat gesagt, was soll ich tun? Sag mir, was soll ich tun? Diese Botschaft ist mir so ins Herz gegangen, das hat mich so getroffen. Ja, was soll ich denn jetzt tun? Ich wünschte mir, dass das unsere Realität ist, jeden Tag. Auf dem Marktplatz des Lebens, wo wir sind. Wir sind Adventisten. Wir haben das Evangelium. Wir haben die Botschaft. Sollten wir nicht jeden Tag jubeln vor Freude? Sollten wir nicht springen vor Freude und Gott danken dafür? Und jeden Tag einmal diese Situation haben, dass wir meinen, also wenn ich jetzt nichts sage meinem Gegenüber, dann platze ich ja gerade. Wir kennen alle diesen Vers, wovon das Herz voll ist, da geht der Mund über. Vielleicht wünschen sich das die Menschen um uns herum nur mal ab und an öfter, dass wir gerade einmal platzen vor Evangelium, dass wir gar nicht anders können und dass sie gerade diese Freimütigkeit, diese Fülle, dass sie das hören. Und vielleicht wird uns das ja dann passieren, und nicht nur vielleicht, ich bin ganz sicher, dass Menschen kommen und sagen, boah, ja, und was soll ich jetzt tun? Was mache ich mit dieser guten Nachricht? Was mache ich damit? Ich glaube, dass das möglich ist, heute, und dass das unser aller Realität werden kann, jeden Tag. Menschlich die Ausbreitung des Evangeliums, ganz einfach. Jeder fragt mich immer, wieso ist das so einfach? Es ist doch so leicht. Wir glauben an Jesus und Jesus erfüllt unser Herz und dann geht's schon los. Ganz leicht. Da brauchen wir uns gar nicht fürchten. Und so ging das dem Petrus und den Johannes. Und das möchte ich mir mit euch ein bisschen anschauen. Das ist nämlich eine spannende Begebenheit in Kapitel 3. Petrus und Johannes, die haben erlebt, viel erlebt. Die Ausgießung des Heiligen Geistes, die hatten eine Zeit intensivstes Gebet hinter sich. Und jetzt Kapitel 3, Petrus und Johannes, heißt es im Vers 1, gingen aber miteinander in den Tempel. Um die 9. Stunde, also es war früher Nachmittag, 15 Uhr so in etwa, gingen sie zum Tempel. Und wir können uns vorstellen, nach dem, was sie da erlebt haben, das war ja unglaublich. Das war ja phänomenal. Sie waren erfüllt von dem, was sie erlebt hatten. Sie hatten Jesus im Herzen, sie hatten das Wissen und die Erfahrung. Und mit diesem ganzen Paket, mit dieser ganzen Freude, jetzt gingen sie in den Tempel, um Gott anzubeten. Herrlich. Aber dann bleibt es ja nicht dabei. Denn es spricht hier in Vers 2 von einem Gelähmten. Und dieser Gelähmte hatte eine ganz besondere Geschichte. Und ich bin froh, dass Ellen White, sie schreibt darüber ganz viel. Sie beschreibt das, dass dieser Gelähmte, der hatte keine Hoffnung mehr. Doch er hörte von diesem Arzt, von diesem Jesus, dass er heilen kann. Und er versuchte alles ihm nur Mögliche, zum Tempel zu kommen. Und eines Tages war es soweit, ihr könnt euch vorstellen, da hatte er nun Freunde, die brachten ihn zum Tempel, trugen ihn dahin, weil er nicht mehr in der Lage war. Und dann musste er doch feststellen, dass der, auf den er seine ganze Hoffnung gesetzt hatte, dass der gerade brutalst umgebracht wurde. Könnt ihr euch vorstellen? Plöpp. Die Hoffnung wie eine Seifenblase zerplatzt. Könnt ihr euch vorstellen, wie es diesem Gelähmten gegangen ist? Seine ganze Hoffnung war plötzlich weg. Seine Vorfreude, sein Mut, den er geschöpft hatte, es war alles weg. Und die Menschen um ihn herum, die sahen seine Enttäuschung. Und sie hatten Mitleid mit ihm. Und sie sagten, weißt du, wir können nichts tun, aber was wir tun können, ist, wir können dich jeden Tag zum Tempel tragen, vor die Eingangstür, damit du, naja, wenn du schon keine Heilung bekommst, damit du wenigstens ein Almosen bekommst, um so deine tägliche Not zu lindern. Das war das Einzige, was sie tun konnten. Und seine Hoffnung, die war gerade einfach weg. Es ging nicht mehr um Heilung, es ging nur noch so um die Linderung der Not. Und hier setzt die Begebenheit wieder ein. Das ist der Hintergrund, von diesem Gelähmten. Es heißt in Vers 2, es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war von Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte, die man die Schöne nennt, damit er ein Almosen erbitten konnte von denen, die in den Tempel hineingingen. Und jetzt im krassen Gegensatz dieser Petrus und der Johannes. Denn was war ihr Hintergrund? Himmelfahrt Jesu, Ausgießung des Heiligen Geistes, freimütig predigen, erfülltes Herz, Dankbarkeit, Jubel, Freude. Damit kamen sie. Und jetzt trafen sich diese beiden Hintergründe, Geschichten, trafen aufeinander. Da am Tempel. Die einen, die Hoffnung hatten, und der andere, der sich danach sehnte. Sie trafen aufeinander, und was heißt es hier in Vers 3? Als dieser Petrus und Johannes sah, der Gelähmte, die in den Tempel hineingehen wollten, bat er sie um einen Almosen. Er hatte kein Schild, wo stand: Bitte, kannst du mich heilen? Denn das existierte schon in seinem Verstehen gar nicht mehr. Darüber machte er sich schon gar keine Gedanken mehr, weil er sowieso wusste, dieser Jesus ist tot, diese Hoffnung brauche ich nicht mehr haben. Es ging nur um den Almosen. Und wie reagieren Petrus und Johannes? Lesen wir weiter. Da blickten ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach: Sieh uns an. Können wir uns vorstellen, wie es ihnen wohl ging? Ich kann mir denken, sie hatten ganz bestimmt Mitleid mit ihm. Wir finden in den Evangelien immer wieder Jesus, als er die Menge sieht, die Menge, die, wie die Bibel das beschreibt, so keinen Hirten haben, und es drang ihm durchs Herz, er war von Mitleid bewegt, so schreibt die Bibel. So oder so ähnlich muss es da wohl diesen beiden Männern gegangen sein, als sie diesen Mann sehen, der dann einen Almosen haben möchte. Und sie sagen: Sieh uns an. Könnt ihr euch vorstellen, wie es wohl diesem Gelähmten ging? Vielleicht waren das ja die Ersten. Die Ersten, die heute gerade mit ihm sprachen. Vielleicht waren das ja die Ersten, die mal den Mut hatten, sich mehr mit ihm zu unterhalten, mal nach seiner Not zu fragen, mal ein Wort mit ihm zu wechseln, ohne sich gleich schämen zu müssen. Ach du liebe Güte, ich spreche mit einem Gelähmten. Ich habe gar keine Zeit jetzt dafür. Ich habe wichtigere Dinge zu tun. Das mag so gewesen sein. Wir wissen das nicht. Und in Vers 5 heißt es: Er aber achtete auf sie in der Erwartung, etwas zu empfangen. Plötzlich erwartete er wieder etwas. Hoppla, da keimte ein bisschen Hoffnung auf, wenigstens ein Almosen. Doch wie lange hielt diese Hoffnung an? Vers 6 heißt es: Da sprach Petrus: Silber und Gold habe ich nicht. Schon wieder enttäuscht. Schon wieder eine Enttäuschung. Wie mag es diesem Mann wohl gegangen sein? Jetzt sagt der Petrus ihm: Ich bin arm. Ich kann dir das nicht geben. Aber dann merkt er, wie Petrus weiterspricht. Er ist noch nicht fertig. Und Petrus sagt: Was ich aber habe, das gebe ich dir. Hoffnung und Glaube wuchsen in ihm in dem Moment, wo er das hörte. Moment, was ich aber habe, das gebe ich dir? Ist uns schon mal aufgefallen, dass das genau das Gegenteil ist von dem, was wir heute in der Welt finden? In der Welt würde man eher sagen: Was ich habe, das gebe ich mir. Wir finden nicht mehr dieses selbstlose Geben. Wir finden mehr so dieses mehr, 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 alles für mich. Immer ich. Ich bin überzeugt davon, dass dieses Denken auch damals schon an der Tagesordnung war. Dieses Problem gab es schon immer. Wir kennen vielleicht diesen Ausspruch: Alle Welt denkt nur an sich, außer ich. Ich denke an mich. In dieser Welt leben wir heute. Die postmoderne Welt. Und ich bin sicher, dass das hier für uns geschrieben ist. Was der Petrus hier sagt, was ich aber habe, das gebe ich dir. Warum konnte er sagen, was ich habe, das gebe ich dir? Das behalte ich nicht für mich. Warum konnte er das sagen? Aus einem Grund, weil Jesus in seinem Herz war. Weil er Evangelium erlebt hat, weil er frohe Botschaft erlebt hat. Weil das seine Realität war, in der er lebte, konnte er sagen, weißt du was, das, was ich habe ich geschenkt bekommen, das gebe ich gerade dir. Gibt es eine Voraussetzung, um einem Menschen etwas zu geben? Ich glaube schon. Es braucht unsere Bereitschaft. Es braucht unsere Freude beim Geben. Es braucht ein Herz zu geben. Und es braucht die Fähigkeit zu sehen, dass der andere das braucht. Manchmal braucht es einen Menschen, der uns sagt, was wir brauchen. Wir erkennen das nicht immer gleich. Und der andere, was braucht er? Offene Hände, um das überhaupt zu nehmen, was der andere gibt. Ist ja ganz klar. Und Jesus macht das doch mit uns genauso. Jesus gibt und manchmal muss er lange warten, dass er uns geben kann. Weil unsere Hände mit vielen anderen Dingen so gefüllt sind, dass wir überhaupt nicht empfangen können, was Jesus uns gibt. Aber er weiß genau, was wir brauchen. Er kennt genau unsere Sehnsucht. Und er wartet so lange, bis wir dann auch verstehen, dass nur er unsere Sehnsucht stillen kann. Jetzt sagt dieser Petrus, ich bin arm, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi, des Nazareners, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand, richtete ihn auf, da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Und er sprang auf, konnte stehen, lief umher, trat mit ihnen in den Tempel, ging umher, sprang und lobte Gott. Wow. Ich wünschte, so etwas würden wir öfter hier erleben. Szenenwechsel. Deutschland. Postmoderne. 8 junge Menschen. Die meisten von ihnen keine missionarische Ausbildung, keinen Hintergrund, keine Erfahrung, nie Bibelstunden gegeben, nie von Haus zu Haus gegangen, nie eine Expo gemacht, keine Ahnung. Keine Ahnung. Kein Wissen. Eins hatten sie. Die Erfahrung, dass Jesus ihr Erlöser ist. Und diese Fülle, dass sie einfach weitergeben mussten. Das ist das, was sie mitbrachten. Alle wohnten in einem Haus. Ich war eine von diesen Leuten, eine von den 8. Und wir suchten alle nur erdenklichen Möglichkeiten, um irgendwie Menschen zu erreichen. Also, was macht man? Neu in einem Ort, neues Haus, neue Gegend, keiner kennt irgendwen. Man will ja die Menschen kennenlernen. Und was bietet sich an? Natürlich am besten zuerst mal die Nachbarn. Die, die am nahesten um einen herum sind. Und Nachbarn hatten wir viele. Links die Straße, rechts die Straße, gegenüber alles voller Häuser. Also, was machten wir? Wir sagten uns, okay, wir machen ein Nachbarschaftsfest. Wir hörten, so etwas hat es noch nie gegeben. Also wird es Zeit, dass es mal was gibt. Wir machten kleine Einladungen, banden sie an Blumen. Wir waren 8 Leute. Immer zu zweit unterwegs, das ging sich gerade gut aus. 4 Teams, einer rechts runter, einmal links runter und gegenüber die Straße genau das Gleiche. Ich war mit einem jungen Mann unterwegs und wir hatten die Aufgabe, die linke Seite. Linke Seite, wir gingen los. Und wir kamen an ein Haus, was scheinbar keine Tür hatte. Zumindest sahen wir keine. Lauter Fenster, keine Tür, also liefen wir um das ganze Haus drumherum. Die Nachbarn müssen gedacht haben, also, das sind ja lustige Leute, laufen da ums Haus. Bis wir einen kleinen Hintereingang fanden und auch eine Klingel. Also klingelten wir und wir dachten, na ja, jetzt macht uns jemand auf in Augenhöhe. Da machte einer auf, ein Herr im Rollstuhl, schaute uns an, ganz ungläubig und sagte, ja. Und wir sagten, ja, wir sind die neuen Nachbarn, wir wollten uns gerade mal vorstellen, wir heißen so und so, aha, und wir wollten sie einladen, wir machen eine Nachbarschaftsfeier und wir dachten, es ist doch nett, wenn sie kommen, können wir uns mal kennenlernen. Ja, der war so perplex, der sagt, ja, da kommt erst mal rein, schob uns geradewegs in sein Wohnzimmer, setzte uns dahin, sagte, so, wollt ihr was trinken? Ja, klar, ich hol mal was und schwupp war wieder weg. Das war die Gelegenheit, Normalerweise, was ich mache, ist, ich drehe mich um und schaue ins Bücherregal, sofern da ein Bücherregal ist. Und Tatsache, ich drehte mich um, mein Blick fiel geradewegs auf das Buch Der Fall Jesu. Daneben irgendwelche okkulten Meditationsgeschichten. Aber immerhin, das war das Gesprächsthema, so dachte ich mir. Er kam wieder und brachte uns jede Menge Getränke und wir fingen an zu plaudern. Wie man halt so plaudert, wenn man sich nicht kennt. Aha, was macht ihr hier, wer seid ihr? Und plötzlich dachte ich, Mensch, das ist doch der Anknüpfungspunkt. Da muss ich doch mal nachhaken. Ich sage, glauben Sie an Gott? Sagt er, wieso das? Naja, ich sag, der Fall Jesu. Ja, das hätte er mal gelesen. Aber, ja, er hätte da schon so einige Erfahrungen gemacht. Was sind für Erfahrungen? Ja, er hatte immer so Träume und Visionen. Ah, Träume und Visionen. Was ist das denn so zum Beispiel? Ja, er hat geträumt. Er müsste sich von der Klippe runterstürzen. Mein Kollege da, wir schauten uns nur an, die Klippe runter. Ja, und das habe ich auch gemacht. Resultat war, ich sitze jetzt im Rollstuhl. Ich hatte so Mitleid, mir tat das so weh. Ich sagte, wissen Sie, Träume und Visionen sind grundsätzlich ein super Thema. Da können wir uns mehr drüber unterhalten, aber das machen wir beim Nachbarschaftsfest. Da kommen Sie mal gleich zu uns und dann reden wir mal weiter. Die Bibel sagt nämlich auch was drüber. Ah ja? Bibel? Okay, ja, ich komme. Super. Kurzerhand sind wir wieder gegangen, erzählten uns unsere Erfahrungen zu Hause, auch von diesem Mann mit diesen Träumen und Visionen. Wir fingen an zu beten für ihn, dass er ja kommt. Der Tag kam, das Nachbarschaftsfest kam. Bevor irgendein Nachbar da war, klingelte nun unser Traumnachbar und sagte uns, wisst ihr, ich kann nicht kommen. Ich habe einen Freund im Krankenhaus, den muss ich jetzt besuchen. Das geht jetzt alles überhaupt nicht. Aber wenn ich es schaffe, dann komme ich nochmal hinterher. Okay, wir beteten, dass er ja kommt. Und ich bin bis heute davon überzeugt, es musste so kommen. Die Nachbarn waren alle da. Das Haus war voll, übervoll. Die Menschen stapelten sich überall, standen überall, saßen überall. Wir konnten so viel Zeugnis geben, so viel erzählen. Es war einfach so gesegnet und so rund. Nur unser Traumnachbar war nicht da, aus gutem Grund. Als alle Nachbarn weg waren, schellt es an der Tür. Ihr könnt euch vorstellen, wir haben den ganzen Tag vorbereitet und Buffet und Essen und umgeräumt und Stühle und hin und her. Total K.O. Aber Gott weiß immer, wann es noch Zeit ist, Zeugnis zu geben. Und so klingelte dieser Nachbar an der Tür, wir machten ihm auf und er sagt, oh, es tut mir so leid, es ist so spät, war schon 9:30, oh, aber ich wollte dir noch kurz Hallo sagen und das war ja so nett. Ja, haben wir gesagt, schön, dass Sie kommen, kommen Sie mal rein, setzen Sie sich mal hin, kriegen Sie gleich was zu trinken, haben Sie noch Hunger, wunderbar. Und jetzt stellt euch vor, ein Nachbar und 8 junge Leute. Das muss ja ein Bild gewesen sein. Interessant ist, dass er mir im Nachhinein erzählt hat, dass er dachte, er müsste uns jetzt mal ein bisschen was erzählen, wie denn das Leben so funktioniert. Das war seine Einstellung. Mit der Motivation war er gekommen. Jetzt wissen wir, seine Motivation und unsere war natürlich eine andere. Wir wollten ihm von Jesus erzählen. Und jetzt saßen wir da und fingen an zu plaudern. Und kurze Zeit später, natürlich, weil er ja dieses Ziel verfolgte, er wollte uns ja mal das Leben erklären und wie das alles funktioniert, erzählte er von seinen Träumen, von seinen Visionen, von diesen Dingen, die er alle machte. Und wisst ihr, was passiert ist? Von diesen 8 jungen Leuten verabschiedete sich einer nach dem anderen. Denen wurde es nämlich zu gruselig. Das war denen zu heftig. Und die dachten, meine Güte, was ist denn da los? Das ist unser Nachbar. Das ist ja unglaublich. Wir müssten echt beten. Die Gruppe wurde also kleiner, es wurde später. Und irgendwann sagte ich zu ihm, wissen Sie, ich glaube auch an Träume und Visionen. Die Bibel schreibt so viel darüber. Und das ist so relevant für uns. Das hat nämlich mit unserer Realität heute zu tun. Und wissen Sie was? Ich glaube, das interessiert Sie auch. Wo haben Sie denn überhaupt Ihre Bibel? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, die müsst ihr mal suchen. Er wüsste gar nicht, ob er eine hat. Ja, ich sag, dann machen wir es so, eine Woche Zeit zum Suchen. Nächste Woche treffen wir uns. Das schauen wir uns mal an. Ah ja, sagt er, ist gut. Machen wir. Ich sag, gut, nächste Woche, Dienstag, 19 Uhr, treffen wir uns hier. Gleicher Ort, gleiche Stelle. Ja, alles klar. Er verabschiedete sich, ging. Er musste ja seine Bibel suchen, musste sich da ein bisschen erkundigen. Er kannte sich da nicht so genau aus mit den Träumen und Visionen. Und es kam die neue Woche und es kam der Dienstag. Und wir beteten für diesen Mann, dass er ja kommt. Und er kam. Und er kam und wusste überhaupt nicht, was ihn erwartet. Und wir erzählen ihm von Daniel und von den Träumen. Und er schaut uns an mit Riesenaugen und sagt, das ist ja unglaublich, das steht ja in der Bibel. Das ist ja so relevant für mich, das ist ja so einfach und so verständlich und unglaublich. Ja. Ja, also da wollte er jetzt mehr wissen. Plötzlich war der Hunger geweckt. Sag ich, ja wunderbar, nächste Woche gleiche Zeit, gleicher Ort. Ja, sagt er, super, super. Ann White schreibt, wir sollen nie an einen Misserfolg denken, geschweige denn davon reden. Also immer davon ausgehen, es geht schon weiter. Und es ging weiter. Woche für Woche für Woche für Woche. Könnt ihr euch vorstellen. Und dieser Mann hatte so einen Hunger, der wollte gleich 2 Bibelstunden in der Woche. Und er fing an, diese Bibelstunde jeden Tag nochmal durchzustudieren. Und nicht nur das, er gab auch gleich seinem Freund die Bibelstunde. Und er brannte so. Er war so begeistert von dem, was er hörte. Und dann fing er selber an zu studieren. Ich sag euch was, das waren die herausforderndsten Bibelstunden, die ich je gegeben habe. Warum? Er hatte Fragen. Viele Fragen. Und er studierte in der Bibel und schrieb sich jede Frage auf. Denn das hatte ich ihm gesagt. Ich habe gesagt, wenn du eine Frage hast, schreib sie auf und bring sie mit. Dass es nun so kommt, damit hatte ich nicht gerechnet. So ein Stapel Papier mit Fragen. Wir mussten extra Treffen machen, nur um diese Fragen zu beantworten, weil das passt in keine Bibelstunde. Wir saßen 4-5 Stunden, nur um diese Fragen zu beantworten. Eigentlich ist das nicht, ist ein bisschen untypisch, sich so lange zu treffen, aber ich wusste gar nicht, wie man diesen Fragen Herr werden soll. Es waren ja so viele. Und jede Woche kam ein neuer Stapel dazu. Wir kamen zu dem Thema okkulte Belastungen. Uiuiui. Und wir wussten, das könnte schwierig sein für ihn. Denn er brachte uns komische Bücher mit komischen Wissenschaften, die wir unbedingt mal ausprobieren sollten. Und wir nahmen diese Bücher und versteckten sie unter das Sofa. Und dann erzählten wir ihm gar nicht viel. Wir sagten gar nicht, dass das falsch ist. Kein Wort davon. Wir lasen einfach mit ihm die Bibel. Und dann sagt er zu uns, ach du liebe Güte, das ist ja falsch, was ich da mache. Du Schreck, ja was mache ich denn jetzt? Ja, weg damit. Ja, weg damit, sagt er. Ich habe eine Schallplattensammlung mit okkulter Musik von A bis Z. Habt ihr eine Ahnung, was sie wert ist? Ich bin arbeitslos. Ich bekomme Sozialhilfe. Wenn ich jetzt diese Schallplattensammlung nehme und sie wegschmeiße, dann sagt meine Mutter, also jetzt können wir ihn einweisen. Jetzt ist er nicht mehr Herr seiner Sinne. Sagt ihr, wisst ihr, wie dramatisch das ist für mich? Ganz abgesehen von dem Geld. Ich sage, du betest drum und wir beten drum und Gott wird dir zeigen, was richtig ist. Wir bekamen einen Anruf kurze Zeit später. Kommt her, wo sind die Kisten? Wir laden alles ein. Macht, was ihr wollt damit. Verbrennt das, zerstückelt das, was ihr auch immer damit macht. Außerdem, ich habe meine ganze Wohnung ausgeräumt. Ganze Berge von Material. Raus damit. Amen. Was wir gemacht haben ist, mit 8 Leuten haben wir Pakete um Pakete und Kisten um Kisten aus dieser Wohnung geschleppt, alles zu uns ins Haus. Jetzt hatten wir das Ganze, jetzt mussten wir es irgendwie vernichten. Macht ein Feuerchen hinterm Haus. Ich habe mich schon gewundert, was die Nachbarn dachten. Die Schallplatten zerstört. Und das in so kurzer Zeit. Er sagt, mir ist das völlig egal, was meine Mutter denkt, völlig egal, was mein Bruder sagt. Es wird mich keiner einweisen. Das ist meine Überzeugung und ich stehe zu Jesus. Es ging weiter. Dieser Mann bekam immer noch Bibelstunden. Und es kam der Tag, an dem wir 8 Leute an seinem Taufbecken standen. Ich glaube, selten habe ich eine Taufe erlebt, die mich so berührt hat. Wir alle 8 standen mit Tränen in den Augen am Taufbecken, weil wir wussten, wir haben für diesen Menschen gekämpft. Wir haben wirklich gekämpft. Wir haben so gebetet und so gerungen, haben ihm so viele praktische Tipps gegeben, haben ihm erklärt, wie man gesund kocht, wie man gesund lebt, wie man das ganze Programm von A bis Z. Er hat bei uns gegessen, ist ein- und ausgegangen, hat uns gesagt, ich kann nicht mehr, ich werfe es hin. Und trotzdem ging es immer wieder und dann stand er da im Taufbecken. Und wisst ihr was? Eines Tages schaue ich aus dem Fenster und denke, jetzt träumst du. Und ich rieb so meine Augen und sag so, hallo, sag zu meinen Leuten immer, ich sag, hallo, könnt ihr mal bitte aus dem Fenster gucken? Und die denken sich, ja, was ist da los? Da fuhr unser Nachbar auf dem Fahrrad. Er war gelähmt. Er fuhr auf dem Fahrrad die Straße auf und ab. Ich bin überzeugt davon, dass das, was Gott in der Vergangenheit getan hat, dass er das heute genauso tut. Wir haben den gleichen Gott. Er hat die gleiche Macht. Hat er auch die Jünger mit der Vollmacht und dieser Freimütigkeit, die es damals hatte? Wir lesen hier in Vers 9, alles Volk sah, wie er umherging und Gott lobte. Und sie erkannten auch, dass er derjenige war, der um des Almosens willen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was mit ihm geschehen war. Da sich aber der geheilte Lahme zu Petrus und Johannes hier lief, alles Volk voll Erstaunen bei ihnen zusammen in der sogenannten Halle Salomos. Die Menschen damals waren erstaunt. Sie konnten kaum fassen, was da geschah. Dachten sie doch, die Wunder von diesem Jesus wären jetzt vorbei. Jetzt, wo er gestorben war. Und mussten feststellen, die Wunder gingen weiter. Es hörte nicht auf. Und Petrus und Johannes erklärten diesen Menschen, Jesus ist auferstanden, ihr habt versucht, ihn zu kreuzigen. Doch die gleiche Macht, mit der er damals Wunder wirkte, die gleiche Macht heilt heute Menschen. Jesus lebt. Und dieser Mann ist das Zeugnis für Jesus. Er war es, der ihn wieder laufen hat lassen. Und genauso war dieser Mann in Deutschland für die Menschen um ihn herum das Zeugnis, dass Jesus noch heute lebt und dass Jesus heute noch genau die gleiche Kraft hat, wie er es damals hatte. Könnt ihr euch vorstellen, was die Nachbarn gedacht haben? Die haben sich wahrscheinlich ähnlich die Augen gerieben wie ich, als ich ihn auf dem Fahrrad sah. Und fragten, was ist da los? Und dieser Mann, freimütig, der hat gar nicht daran gedacht. Der hat gerade erzählt, dass er jetzt gläubig geworden ist, dass er an Gott glaubt, dass er Jesus in seinem Herz hat. Und zu mir sagt er, weißt du, Rahel, ihr seid die Ersten. Die Ersten, die mir gezeigt haben, warum es überhaupt irgendeine Notwendigkeit für mich hat, Jesus zu kennen. Ihr seid die Ersten, die mir erklärt haben, dass Jesus eine Sehnsucht hat und dass ich eine Beziehung zu ihm haben kann. Kein Mensch hat mir das gesagt. Was ist mir entgangen all die Jahre? Warum hat mir das keiner vorher gesagt? Eine Sehnsucht im menschlichen Herz, die gab es damals. Denn die hatte dieser Gelähmte hatte das genauso wie die Menschen heute. Aber der hat kein Schild hingestellt und gesagt, ich habe eine Sehnsucht. Menschen heute machen das auch nicht. Menschen heute stellen auch kein Schild hin, wo drauf steht, liebe Adventisten, ich habe eine Sehnsucht, könnt ihr mir bitte erklären, was ich tun kann? Oh nein. Es braucht Menschen. Menschen, die Jesus erfahren haben und das Wissen haben und die brennen im Herz, die den Heiligen Geist haben und die zu diesen Menschen gehen, nicht weil sie müssen, sondern weil sie sehen, dass die Menschen Jesus brauchen. Gottes Wort ist voll von diesem, in der Grundschule, meine Grundschullehrerin hat gesagt, diese Tu-Wörter. Sie hat immer gesagt, Tu-Wörter, die Verben, das, was man tut, das ist ja ganz einfach. Voll ist die Bibel von diesen Tu-Wörtern. Alleine der Missionsbefehl, geht hin und taufet sie und lehret sie und predigt, alles diese, was man halt tut. Wenn wir von Verben sprechen, das tut man einfach. Da muss man nicht sagen, und du musst jetzt gehen, weil du gehst. Wenn du mit Jesus lebst, dann tust du das einfach. Das ist ganz normal, oder? Ganz natürlich. Diesem Gelähmten, der da geheilt wurde, brauchte auch kein Petrus und Johannes, der ihn so in die Seite gepufft hat und gesagt hat, so, jetzt spring mal, hüpf mal, lob mal Gott, sei mal dankbar. Der ist fast geplatzt, weil er gerade nicht anders konnte, weil er so erfüllt war. Sind wir das auch? Ich glaube, dass diese Frage berechtigt ist. Sind wir genauso erfüllt wie damals die Jünger? das kombinierte Wissen mit der Erfahrung, erfüllt mit dem Heiligen Geist, Jesus in unserem Herz, dass wir gar nicht anders können, als loszugehen? Wir sprechen immer davon, wir kennen die Zeichen der Zeit. Wir laufen mit offenen Augen durch diese Welt und wir sehen, dass das nicht mehr lange weiter plätschert, sondern dass da irgendetwas passiert. Ich frage mich, sind wir auf dem Marktplatz des Lebens? Sind wir so wach? Haben wir wirklich offene Augen oder schlafen wir schon halb? Sind wir so wach, dass wir außer uns selber auch unseren Gegenüber sehen, der vielleicht nicht mit uns Seite an Seite auf der neuen Erde sein wird, wenn wir nicht endlich diese Botschaft zu den Menschen bringen? Ich möchte nicht von meinen Freunden und von den Menschen um mich herum hören: Warum hast du mir nichts gesagt? Du hast es gewusst und du hast nichts gesagt. Im Gegenteil, ich möchte Menschen auf der neuen Erde treffen, die sagen: Weil du mir damals von Jesus erzählt hast und weil es war so menschlich, es war so realitätsbezogen, es war einfach so natürlich. Ich konnte das annehmen. Du hast mich zu Jesus geführt. Weil du den Mund aufgemacht hast, bin ich heute hier. Wäre das nicht fantastisch, wenn wir so etwas erleben würden? Im Patriarchen und Propheten steht: Gott gibt uns Gelegenheiten. Der Erfolg hängt davon ab, ob wir sie nutzen. Ich glaube, diese Begebenheit, Petrus, Johannes und dieser Gelähmte, war eine goldene Gelegenheit. Und wie viele davon haben wir? Jeden Tag? Wie viele von diesen goldenen Gelegenheiten stellt Gott uns? Legt Gott uns vor die Füße? Gibt er uns in unsere Hände? Wie viele Menschen treffen wir den ganzen Tag über, die unsere goldene Gelegenheit sind und wir merken gar nicht, dass es die goldene Gelegenheit ist? Und sie plätschert gerade so dahin. Gott gibt uns Gelegenheiten. Der Erfolg hängt davon ab, ob wir sie nutzen. Ich wünsche mir, ich wünsche dir, ich wünsche uns, dass wir diese goldenen Gelegenheiten gerade alle beim Schopf packen und dass unser Gebet jeden Morgen neu ist: Lieber Gott, schick mir Menschen, öffne mir die Augen, zeig mir, was ich tun kann und tun soll, damit andere Menschen erkennen, wie wunderbar das ist, mit dir zu leben. Ist es nicht das, wonach Gott sich sehnt? Wäre das nicht großartig, wenn wir jeden Sabbat in der Gemeinde den Erfahrungsteil so lang hätten, mit so vielen Erfahrungen, dass gerade die Zeit vielleicht gar nicht ausreicht? So etwas gibt es, wenn auch nicht hier so sehr, aber in anderen Ländern. Erfahrungen über Erfahrungen über Erfahrungen, Erfahrungen, die gar nicht abreißen. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass Europa aufwacht. Wir brauchen gar nicht weit gehen. Mission fängt gerade an, wenn wir aus der Tür gehen. Gerade hier und gerade jetzt. Die Frage ist nur: Bin ich wirklich bereit, ein Zeuge zu sein? Wir haben vorhin gehört, unser Motto dieses Wochenende ist nicht, es ist keine Frage. Es ist eine Aussage: Ja, ich bin bereit, Zeuge zu sein. Sind wir das wirklich? Sind wir wirklich so bereit, wie wir meinen zu sein? Wie wir vielleicht manchmal vorgeben zu sein? Oder haben wir vielleicht den Kern des Evangeliums, den Kern der Adventbotschaft, unsere Existenzberechtigung als, wir sagen, Adventbewegung? Haben wir da irgendwas vergessen? Haben wir da irgendetwas übersehen? Sind wir vielleicht schläfrig geworden? Und schämen wir uns vielleicht, uns das einzugestehen manchmal? Menschliche und realitätsbezogene Verbreitung der Siegesbotschaft von Jesus. Die Einladung zu einer persönlichen, zu einer ganz persönlichen Beziehung mit Jesus. Es war an einem Nachmittag. Wir waren zu zweit unterwegs und klopften an eine Tür. Und es sah so aus wie so ein Gartenhäuschen, wie so ein angebautes Gartenhäuschen. Und es macht uns eine nette, ältere Dame auf, die zu uns sagte: Moment mal, Über Glauben wollt ihr mit mir an der Haustür sprechen? Sie sagten ja. Nee, das geht gar nicht. Da kommt man gleich rein. Schob uns geradewegs ins Wohnzimmer auf die Eckbank und sagt so, jetzt reden wir. Glauben. Mhm. Kirche, ja. Ja, ich glaube schon. Ja, und wir kamen ins Gespräch und das war ganz interessant. Und sie wurde immer offener und offener und offener und erzählte aus ihrem Leben, dass sie ja eigentlich so sehr glaubte. Und auf einmal, buff, peng, polter, kam ihr Mann rein. Bierflasche in der Hand, ein Riesengeschrei. Wir kannten uns gar nicht aus, schauten uns nur an. Die Frau schien das ganz gewohnt zu sein. Und sagt, ja, was wollt ihr denn hier? Und wir sagten, na ja, wir machen hier eine Umfrage. Umfrage, was ist das für ein Quatsch? Hätte ja noch nie gehört. Und wofür braucht man eine Umfrage? Und überhaupt, der bräuchte jetzt ein Bier und keine Umfrage. Ja, sag ich, da könnten wir sie gerade auch mal interviewen. Na, was ist das für ein Quatsch? Brauche ich überhaupt nicht? Ja, ich sag, Moment, da machen wir gleich mal die erste Frage. Aha. Und wir waren im Gespräch. Schlussendlich sagten sie, ja, ihr könnt schon gerne wiederkommen. Gepoltert wurde trotzdem, aber wiederkommen konnten wir. Und so kamen wir wieder. Woche für Woche für Woche. Und wir merken, na ja, so einfach ist das nicht mit den Bibelstunden. Man kann da nicht geradewegs immer lospreschen. Und keiner kommt hinterher. Das geht auch nicht. Und manchmal kam ich mir vor, wie in so einer, wie soll ich sagen, wie in einer Kinderstunde. Aber es war gut und es war wertvoll für sie. Es war kinderleicht, Evangelium kinderleicht zu verstehen. Und jedes Mal saß sie da und dachte, oh, ist ja so leicht. Und sagte, also, wenn ihr das so erklärt und wenn wir das da so lesen, das ist ja so leicht. Das ist ja so leicht, dass wenn ihr weg seid, dann nehme ich das gerade. Und wir haben hier immer was aufgemalt und aufgeschrieben und hatte viele Zettel. Sagt sie, dann ist das so nett. Das nehme ich gerade, den ganzen Stapel mit dem Papier. Das erzähle ich gleich meinen Enkeln, weil die sollen das auch wissen. Und wir merkten, dass jede Woche, wo wir kamen, etwas aufplatzte. Knoten um Knoten. Und plötzlich hatte sie so viel Vertrauen, dass sie erzählte von ihrem Mann und von vielen Problemen. Aber sie sagt, wisst ihr was, ich habe gelernt, auf Jesus zu vertrauen. Ihr habt mir Jesus so nahe gebracht. Es war plötzlich so leicht. Die Bibel war für mich ein verschlossenes Buch und jetzt weiß ich, Gott spricht zu mir und es ist so einfach. Ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn ihr nicht gekommen wärt. Und das, was ich weiß, sagt sie, es ist so wenig. Ich möchte es nicht für mich behalten, ich möchte es weitergeben. Der Empfänger wird zum Geber. Andere Menschen machen uns das vor. Machen wir das auch? Haben wir empfangen? Haben wir wirklich etwas empfangen? Haben wir wirklich die Botschaft bekommen von Jesus? Haben wir wirklich Evangelium erlebt? Oder ist es bei uns blankes Wissen geblieben? Wenn wir erlebt haben, dann gehen wir doch weiter, oder? Dann ist es so, wie es in der Bibel heißt, wovon das Herz voll ist, da geht der Mund über. Das kann man gar nicht stoppen. Der Himmel, der ganze Himmel sehnt sich nach Menschen, die erlebt haben, die erfahren haben, die wach sind, die mit wachen Augen durchs Leben gehen und das weitergeben. Und ganz nebenbei wachsen wir am allermeisten. Ich denke immer, den meisten Segen haben wir doch. Denn das, was Gott da mit uns tut, das können wir nicht ermessen. Das kann man auch schlecht erzählen. Das passiert einfach. Und da werden wir nebenbei zubereitet für den Himmel. Da passiert gerade nebenbei etwas mit unserem Charakter. Und es ist nicht das, was Gott möchte. Sind wir bereit, das Empfangene weiterzugeben? Worauf warten wir noch? Da kommen nicht noch mehr von diesen Tu-Wörtern. Die sind schon alle da. Wir brauchen nicht mehr warten auf einen Schubs, denn der Schubs war eigentlich schon da. Ich bin überzeugt davon, dass dieses Wochenende, es kann ein Wochenende sein, wie jedes andere auch. Wir kommen her, wir hören etwas Gutes, etwas Wertvolles und gehen nach Hause und nichts ändert sich. Das könnte so sein. Es könnte aber auch ein Wochenende sein, was dich verändert, was dein Gegenüber dann auf lange Sicht auch verändert. Weil du Feuer gefangen hast, weil du brennst, weil wir brennen, weil wir als Gemeinde brennen und weil wir plötzlich wirklich wach werden und sagen, okay, genug geredet, wir haben es verstanden, wir brennen, wir sprudeln über. Und ja, wir stimmen ein mit dem, was der Petrus hier gesagt hat. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Das behalte ich nicht für mich zurück, weil es genug ist für mich und für dich. So viel hat Jesus uns gegeben, dass es ausreicht. Das, was wir empfangen haben, ist nicht nur für uns. Es ist für dich und mich und den anderen. Ich möchte heute Abend ganz bewusst und ganz neu sagen, wie der Petrus es hier gesagt hat, was ich aber habe, das gebe ich dir, das gebe ich weiter. Und ich wünsche mir, dass dieses Wochenende ein Wochenende ist, von dem du und ich, wir gemeinsam in diesen Satz, in diese Wörter einstimmen können und dass wir sagen können, am Ende dieses Wochenendes und schon heute Abend, ja, ich bin bereit, Zeuge zu sein. Besser gestern als heute. Und wer das möchte, der zeigt das bitte und streckt die Hand. Amen. Ich glaube, der Himmel freut sich. Es wird Zeit, dass wir wach werden. Amen.
Lass uns beten. Wunderbarer Gott im Himmel, wir sind dir so dankbar, an diesem Sabbat zu dir zu kommen als deine Kinder. Vater, wir haben nicht nur das Wissen um dich, sondern die Erfahrung. Du hast unser Herz erreicht. Vater, und wir stehen vor dir, vielleicht mit zitternden Knien, weil du uns so eine große Aufgabe gegeben hast. Vater, mach uns zu einem wachen Volk. Zu einem Volk, was ich deine Kinder nennen darf, was sich dieser Hürde bewusst ist und dieser großen und wunderbaren Aufgabe, dass wir diese Erfüllung, ein Leben mit dir zu haben, ein ewiges Leben, dass wir das weitertragen dürfen. Vater, ich möchte dich bitten für einen jeden Einzelnen, der heute Abend hier ist, dass du viele goldene Gelegenheiten schenkst, viele Türen auftust, dass ein jeder von uns das erleben darf und kann, was da in deinem Wort aufgeschrieben ist, freimütig von dir zu sprechen und zu anderen zu sagen, was ich habe, das gebe ich dir, um dann Seite an Seite mit anderen Menschen auf der neuen Erde zu sein und gemeinsam dir zu danken und dich zu loben. Darum möchte ich dich bitten und dir danken. In deinem Namen. Amen.